People have no idea what's coming.
Ich lasse mich gern überraschen.
Du kannst es besser nicht sagen.
Und hier schlägt ein!
Wow, I love it!
So kann es gerne weitergehen.
This is gonna be good.
Hockey Clock mit Martin Pfanner ist bereits seit 2 Wochen in Staffel 2 unterwegs und heute gibt es also die erste reguläre Episode. Das Ganze mit niemand Geringerem als Österreichs vielleicht aktuell größten Eishockeysohn Marco Rossi. Ich möchte euch an dieser Stelle noch ganz kurz was zur zweiten Staffel erzählen. Wer allerdings direkt Marco Rossi hören möchte, einfach in den Shownotes nachsehen und direkt zu seinem Interview springen. Die zweite Staffel von Hockey Clock mit Martin Pfanner wird insgesamt mindestens 40 Folgen umfassen. Heißt, Dienstag ist und bleibt euer Podcast-Tag, was Nationales und Internationales Eishockey anbelangt. Ich habe euch Hörerinnen und Hörer vor ein paar Wochen gebeten, mir mittels Umfrage ein klein wenig Feedback zur abgelaufenen Staffel zu geben, das ich dann auch für Staffel 2 und hoffentlich viele künftige verwenden darf. Und dieses Feedback möchte ich natürlich auch mit euch teilen. Erst einmal gilt mein Dank den fast 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Umfrage. Der für mich wichtigste Schluss: 99% bewerten Hockey Clock mit Martin Pfanner nach dem österreichischen Schulnotensystem mit entweder sehr gut oder gut. Ein einziges Votum fiel auf befriedigend und hier ist natürlich der Anspruch, diese eine Stimme auch noch in Richtung sehr gut oder gut zu lenken. Spannend waren die Ergebnisse, was den Umfang und die Inhalte von Hockey O'Clock betrifft. Weit über die Hälfte wünscht sich einen Podcast, der maximal 2 Stunden lang ist. Und fast 60% der Userinnen und User präferieren maximal 2 Gäste pro Episode. Diesen Wunsch bzw. diesen Wünschen versuche ich in der Saison 2021-2022 so gut es geht nachzukommen. Ebenfalls interessant, der Wunsch von über 3/4 aller Zuhörerinnen und Zuhörer, vor allem aktive oder ehemalige Spielerinnen und Spieler als Interviewpartnerinnen und Interviewpartner in den Podcast zu holen. Auch hier versuche ich natürlich immer abhängig von aktuellen Ereignissen, diesem Wunsch Rechnung zu tragen. Neu werden definitiv Inhalte aus der Alps Hockey League sein. Die überwiegende Mehrheit der Stimmen ist mit den Inhalten aus der Betted Home Ice Hockey League und der National Hockey League gut bedient, aber direkt dahinter befinden sich fast gleich auf die Alps Hockey League, die Schweizer National League und die Penny DEL. Aus all diesen Ligen und noch ein paar anderen wird es in der kommenden Saison definitiv Interviewpartnerinnen und Interviewpartner geben. Und so viel sei auch schon verraten, es warten in den kommenden 40 Folgen noch ein paar große Überraschungen auf euch. Zu guter Letzt möchte ich mich noch einmal bedanken, nämlich für die vielen tollen Rückmeldungen, für die vielen lieben Nachrichten und für den insgesamt sehr, sehr großen Zuspruch. Schön, dass ein kleiner Eishockey-Podcast so viel Anklang findet und offenbar auch Freude bereitet. In diesem Sinne, auf eine weitere Staffel Hockey O'Clock mit Martin Pfanner und jetzt Bühne frei für Marco Rossi. Hockey O'Clock mit Martin Pfanner ist zurück mit der ersten regulären Folge der aktuellen Staffel und das Ganze mit einem Gast, der größer, spannender, interessanter nicht sein könnte. Superlative gibt es über ihn mehr als nur genug. Es ist sehr bald an der Zeit, dass er die dann auch auf NHL-Eis ausleben wird. Es ist niemand geringerer als der First-Round-Draft-Pick der Minnesota Wild aus der Vorsaison. Marco Rossi sitzt mir gegenüber. Marco, freue mich sehr, dass du Zeit für mich und für den Podcast nimmst.
Hallo.
Marco, wir sitzen hier in Rankweil im beschaulichen Vorarlberg. Es ist nicht mehr allzu lange, bevor für dich dann oder für dich große Aufgaben anstehen, Olympia-Quali und dann die Reise nach Übersee. Wie verbringst du diese letzten Tage, diese letzten Wochen, bevor es dann wieder in Richtung kompetitives Eishockey geht?
Also jetzt die letzten paar Tage probiere ich jetzt einfach nochmal runterzuschalten, einfach, dass ich mich nochmal 100% regeneriere, einfach nochmal die Kleinigkeiten schaue auf dem Eis, also jetzt nicht mehr jetzt so gerade hoch allzu streng trainieren. Und dann geht es eigentlich schon los, 2 Wochen voll auf dem hohen Niveau wieder. Das erste Mal für mich wieder, wird sehr interessant sein, wie es dann sein wird. Aber ich habe jetzt ein 5-wöchiges Camp gehabt und das war wirklich auf dem höchsten Level für mich auch. Und also ich fühle mich sehr gut, in sehr guter Shape. Und ja, ich freue mich sehr auf die Zeit jetzt.
Ist ja ganz spannend, dass wir als zwei Vorarlberger in Vorarlberg sitzen und das Ganze auf Hochdeutsch auch führen, dieses Interview. Die Leute da zu Hause werden es uns hoffentlich danken. Aber Klelle Vorarlbergerisch geht schon über dir, oder?
Ja, immer.
Ja, ja. Das haben wir schon fast gedacht. Weil du gesagt hast, du versuchst runterzuschalten. Wie sieht das bei einem Leistungssportler wie dir, der natürlich auch darauf getrimmt ist, auf Knopfdruck auch Leistung abrufen zu können, aus, mal den Schongang einzulegen?
Also ich trainiere jetzt immer eigentlich noch jeden Tag, also Montag bis Samstag immer. Sonntag ist immer mein Day Off. Und also was ich jetzt momentan einfach drauf schaue, ist einfach, dass ich keine irgendwelche Probleme habe in der Hüfte oder sonst noch was, dass ich einfach komplett rund bin und also, dass ich einfach komplett keine Beschwerden habe. Und ja, also einfach, dass man ein bisschen von der Intensität runtergehen, aber halt immer noch so, dass ich dann auf dem Schaltknopf einfach wieder 100% meine Leistung abliefern kann.
Aber wenn es wirklich Freizeit gibt in deinem Leben und die war natürlich vor dem Draft extrem limitiert, ist auch durch die Covid-19-Erkrankung wahrscheinlich ein bisschen mehr geworden, unfreiwilligerweise. Wie verbringst du dann wirklich mal freie Zeit?
Also meistens mit meiner Familie oder Freunde oder mit meiner Freundin. Also ich bin eigentlich sehr ein entspannter Typ in der Freizeit, probiere jetzt eigentlich nicht allzu viele Sachen zu machen. Also shoppen oder so wäre für mich schon viel. Also nein, also beim schönen Wetter gehe ich ab und zu schon wandern oder so, einfach in die frische Natur. Aber dann will ich auch wirklich nichts mit Eishockey zu tun zu haben.
Jetzt gibt es wahrscheinlich Leute, die letzten eineinhalb Jahre hinterm Mond gelebt haben. Viele österreichische Eishockey-Fans haben natürlich mitbekommen, vor dem Draft, nach dem Draft und auch die Covid-19-Erkrankung und all die Nachwehen. Aber wenn jetzt jemand tatsächlich hinterm Eishockey-Mond gelebt hat und zumindest nach dem Draft nicht mitbekommen hat, wie es dir ergangen ist und was alles passiert ist, wie würdest du die Kurzfassung versuchen zu umreißen seit dem Draft?
Es war wirklich schreckliche Zeit nach dem. Also es hat begonnen nach dem Draft, eigentlich alles sehr schön. Ich bin gedraftet geworden und das war wirklich ein Traum für jeden Eishockeyspieler, eines Tages gedraftet zu werden. Und so waren wir eigentlich viel in Kontakt dann sofort nach dem Draft, was mit mir passieren wird. Und dann haben sie gesagt, okay, das Beste wäre für mich in Zürich zu spielen. Dann habe ich ein paar Spiele gemacht in Zürich. Ich glaube, ein Spiel und zwei Cup-Spiele. Und dann, ich glaube, nach zwei Wochen haben ein paar Spiele Corona bekommen und dann habe ich auch Test machen müssen und dann war ich halt Corona erkrankt und musste ich ganz normal die 10-tägige Quarantäne machen und ja, also nach 10 Tagen haben sie gesagt, okay, wir machen jetzt schnell den Medical Test und dann das Return-to-Play-Protokoll und dann kann es ganz normal wieder mitspielen. Ja, und dann danach war ich eigentlich immer nur noch müde, war schlapp und es war nie, dass ich gesagt habe, okay, jetzt fühle ich mich endlich wieder 100% und endlich kann ich wieder aufs Training gehen, einfach meine Leistung bringen. Und ja, also es war immer wie ein Hänger, der ganze Tag. Es war nie, dass ich gesagt habe, okay, jetzt ist es wieder normal. Und am Anfang habe ich gedacht, okay, es ist vielleicht normal, einfach weil ich 10 Tage wirklich nichts gemacht habe. Ich war eigentlich nur zu Hause, habe Fernsehen geschaut und halt, du kannst ja nicht, denke ich, viel machen, wenn du Corona hast. Du hast ja auch schon viel Respekt gehabt und vor allem ich wusste, okay, wenn ich jung bin, ich bin sicher immun, weil ich noch Sportler bin. Und also solche Sachen ist eigentlich gar nicht bewusst, was eigentlich alles passieren kann. Und ja, danach bin ich dann nach Wien gegangen zur U20-Vorbereitung bei der Weltmeisterschaft. Und also es war dort genau wieder das Gleiche. Ich war immer nur müde und habe sogar Trainings abgesagt für 2 Tage, weil ich einfach nicht mehr konnte. Und Trainer fragt mich, okay, auch schon wieder geht heute? Und ich sage, okay, ja, es geht schon wieder. Aber eigentlich, es ging einfach gar nicht, weil du willst ja eigentlich als Sportler auch nie selber zugeben, okay, ich bin jetzt erledigt oder ich kann jetzt nicht mehr. Du willst immer so wieder starker sein und sagen, okay, es geht, es geht, es geht. Und dann in Edmonton war wieder genau das Gleiche. Jeden Tag bin ich aufgestanden, war müde. Und du redest dir halt nie selber ein, okay, es könnte von Corona sein, okay, es könnte von dem sein oder sonst noch was. Ich habe einfach gesagt, okay, es ist vielleicht ein Jetlag am Anfang, muss mich wieder mit der Zeit dran gewöhnen, dann geht es wieder mit der Zeit. Und dann mit den Spielen war genau das Gleiche, ich war einfach nur müde die ganze Zeit, ich ein Wechsel, also zum Beispiel 40 Sekunden Wechsel, also von der Intensität, da war für mich wirklich ein Grauen. Also es war wirklich so schlimm, 40 Sekunden. Die Belastung für 40 waren in dieser Zeit, 5 Sekunden habe ich, 10 Sekunden habe ich so vorgespürt, 2, 3 Sprints und kompletter Anschlag. Und wenn man noch gegen solche Top-Nationen spielt, dann muss noch in jedem Wechsel noch mehr geben. Jede kleine Situation sind noch wichtiger. Und du spielst halt sehr viel in der Defensivzone, fast das ganze Spiel hinten. Und also es war enorm anstrengend für mich. Und dann danach bin ich sofort nach Minnesota geflogen für die Medical Tests. War dann noch offiziell 4 Tage in der Quarantäne. Am 3. Tag musste ich die Tests machen. Und also in der Früh. Und am Abend habe ich dann einen Anruf bekommen. Sie haben gesagt, okay, du bist durchgefallen mit Medical Tests. Die ganzen Blutwerte stimmen nicht oder halt, die passen einfach nicht. Und das war für mich sehr komisch, weil ich war eigentlich schon bereit. Okay, in 2 Tagen geht das los mit dem ersten Training. Und dann in 3, 4 Tage fliege ich zu meinem ersten Spiel nach Los Angeles. Und da, es war wirklich eine Schockmeldung für mich. Und ja, also dann ging es los mit den ersten Tests am letzten Tag, weil sie wussten nicht, okay, was ist jetzt falsch mit mir? Und dann war ich wirklich 3 Wochen jeden Tag im Krankenhaus für viele Stunden, 5, 6 Stunden. Und ich hatte ein großes Glück, dass ich beim Thomas Wandig leben durfte. Der hat mir wirklich alles gemacht. Der hat mir so viel geholfen, die ganze Familie. Und ich bin so dankbar, dass ich in der Zeit bei ihm sein durfte, weil ich weiß nicht, was ich sonst gemacht hätte, wäre ich alleine gewesen, weil es war eigentlich eine sehr, sehr harte Zeit für mich. Meine ganze Familie war zu Hause und jeden Tag solche Meldungen zu hören für meine Familie war es auch nicht leicht, weil sie konnten wirklich nichts tun. Und wie gesagt, ich war einfach froh, dass der Thomas da für mich da war und einfach alles für mich gemacht hat, ins Krankenhaus. Er hat mich immer ins Krankenhaus geführt, hat Tabletten geholt. Und also es war wirklich unglaublich, dass ich ihn hatte. Aber es war einfach genau das Gegenteil von einfach. Wenn man einfach solche Diagnosen hört, was die Doktoren jeden Tag sagen, das macht meinen auch nicht gerade, okay, wieder selbstbewusst oder sonst noch was. Und dann haben wir viele Gespräche gehabt, auch mit dem GM. Und dann haben wir gesagt, okay, das Beste für mich ist, dass ich nach Hause fliege zu meinen Doktoren, weil ich habe Herzdoktoren, den Dr. Bitschnau, den kenne ich schon seit ich 10 bin. Und der kennt mein Herz am besten. Und so war eigentlich das komplette Vertrauen auch vom GM von mir da und hat gesagt, okay, geh nach Hause, geh zur Familie, weil in der Zeit brauchst du einfach sowas. Und ja, dann war ich zu Hause, war beim Dr. Frick noch, beim Privatarzt. Und die beiden haben dann festgestellt, dass ich die Herzmuskelentzündung habe. Und dann musste ich 5,5 Monaten durfte ich dann wirklich nichts tun.
Von höchsten Höhen, nämlich First-Round-Pick in der NHL sein, hin zu tiefsten Tiefen, du hast es ja auch gemeinsam in Interview mit deinem Vater Michael angeführt, dass da dann auch tatsächlich Todesängste dazugekommen sind. Also das sind Sachen, die man sich nicht vorstellen kann. Und zeigt ja auch nur, wie tückisch auch die Langzeitfolgen dieser Erkrankung sein können. Vielleicht da auch nochmal der freundliche Hinweis, wer sich impfen lassen will, soll das doch bitte tun. Es hilft in jedem Fall auch, schwere Verläufe vorzubeugen. Unabhängig davon, nach all dieser Mühsal, was war so der erste Tag? Oder vielleicht kannst du dich noch erinnern, wie der erste Tag war, an dem du gedacht hast, es ist weg, es ist jetzt normal. Gab's den?
Schwer. Also ich weiß noch, bei dem Gespräch mit dem Doktor, das letzte Gespräch, wo er gesagt hat, okay, du bist gesund, du kannst wieder das Training aufnehmen. Das war wirklich so. Ich habe es einfach nicht wirklich wahrgenommen. Es war einfach eine Meldung, die nicht egal war, aber ich habe es mir einfach nicht vorstellen können, einfach sowas zu hören. Weil 5,5 Monaten jeden Tag das Gleiche machen, war wirklich, es war sehr anstrengend, weil als Spitzensportler willst du immer was tun, egal, weil wenn du sagst zum Spitzensportler, mach jetzt mal 5 Tage Pause, dann geht das vielleicht noch. Aber wenn wirklich auf Monate das machst, dann zitterst du schon oder du willst irgendwas machen, sogar Kleinigkeiten, Stickerlinge, ich durfte wirklich nichts machen und das war eigentlich sehr, sehr schwer in dieser Zeit.
Jetzt kann man vorstellen, dass das mental extrem schwierig ist. Du wirst auch durch den Draft-Prozess darauf getrimmt, Leistung zu erbringen, bist du wahrscheinlich körperlich in einer Top-Verfassung, oder wahrscheinlich der besten der bisherigen Karriere, dann nichts. Wie hast du es versucht oder vielleicht auch geschafft, in dieser Zeit auch wirklich mental fit zu bleiben und nicht irgendwie komplett wahnsinnig zu werden?
Also ohne meine Familie, ohne meine Freundin oder ohne meine Freunde wäre es einfach nicht möglich gewesen, weil du denkst halt wirklich 24/7 ganze Zeit auf das und du hörst auf dein Herz die ganze Zeit jedes Stechen oder jedes sonstige Gefühl beim Herz. hast du eigentlich sofort Panik gehabt und du hast einfach so viel nachgedacht. Aber ich hatte einfach so tolle Leute um mich herum, die schauten einfach, dass ich komplett abgelenkt werde, egal in welchen Sachen. Ich habe sogar Putzle gemacht und ich habe noch nie Putzle gemacht in meinem ganzen Leben davor. Und also da kann man sich schon vorstellen, wie langweilig mir wirklich war. Aber ich musste auch irgendwelche Sachen machen, dass ich mich komplett ablenke. Es war nicht einfach, aber mit der Zeit, so zwischen 2-3 Monate dann, hat man schon langsam sein Licht gesehen am Ende vom Tunnel, weil man weiß, okay, jetzt bin ich schon mehr als die Hälfte vorbei und jetzt habe ich es bald geschafft, bald immer noch 2,5 Monate vor mir, aber langsam kommt's. Aber vor allem die ersten 2 Monate war wirklich schrecklich, weil du kannst nicht sagen, okay, jetzt warte ich noch 3-4 Monate und dann bin ich irgendwie fit. 3-4 Monate sind unglaublich lang. In dieser Zeit war für mich sogar 1 Stunde enorm lang. Darum, ich war wirklich froh um die ganzen Leute um mich herum, die mich so unterstützt haben.
Du hast dich zurückgekämpft, bist auch jetzt wieder in einer tollen Verfassung, möchte auch dann zu den letzten paar Wochen Training noch ein wenig ins Detail gehen, möchte aber zu dieser Kämpfernatur, die du zweifelsohne bist, auch eine Beobachtung abrufen, nämlich eine Geschichte, die mich erreicht hat von jemandem, der die ehrenvolle Aufgabe hatte, dir auch ein wenig auf die Kufen zu schauen. Das ist niemand geringerer als der mittlerweile KAC-Nachwuchsleiter U14 abwärts Markus Peintner, der vergangene Saison oder vergangenen Sommer mit dir in Bruck an der Leiter trainieren durfte. Folgende Beobachtung zu Marco Rossi von Markus Peintner hat mich erreicht.
Hallo Martin, zum Thema Marco Rossi. Ich war in der glücklichen Lage, letztes Jahr ein bisschen mit ihm zusammenzuarbeiten, beziehungsweise mit ihm am Eis zu sein. Ich habe ihn davor noch nicht gekannt. Ich habe natürlich sehr viele Sachen gehört und gewusst, dass er talentiert ist. Für mich war es trotzdem sehr, sehr beeindruckend, wo ich ihn wirklich live miterlebt habe. Und zwar, das hat, wie gesagt, dass er talentiert ist, das war es ganz Österreich. Aber was er für Compete-Level bei jedem Training an den Tag gelegt hat, obwohl er da mit Abstand Beste war in diesem Camp und er hätte sich auch manchmal ein bisschen ausnehmen können, er hätte sich auch ein bisschen schonen können, hätte keiner was gesagt. Das hat es aber für ihn nicht gegeben. Jeder Tag ist dazu da, um besser zu werden, um sich weiterzuentwickeln. Und wie er dann auch Leadership übernommen hat in einer Gruppe, wo viele Spieler, die noch nicht so weit sind, hat er wirklich als Vorbild, hat er jeden Tag gewirkt. Er ist als Erster angefahren. Er war fokussiert, wenn der Trainer geredet hat. Er war bei den Übungen immer der Erste, der gefahren ist. Und er ist wirklich als Vorbild vorangegangen. Und die Jungen haben natürlich extrem viel lernen können. Das war zwar in diesem Camp an für sich nicht sein Job, aber die Rolle hat er gut angenommen, weil, und da kommen wir zu dem Thema Menschlichkeit, das ist sicher eine Stärke von ihm, weil er auch in der Kabine immer wieder auf die Jungen geschaut hat. Er hat den Sohn erklärt fürs Eis, aber vor allem auch, wie man sich verhaltet als Profi, was man alles tun muss. Also das Thema Menschlichkeit ist für ihn ganz wichtig. Und es war schön für mich zu sehen, dass in diesem Alter ein Marco Rossi, der so weit schon ist als Eisgespieler, dass der einfach auf die Eis auch noch so menschlich geblieben ist, war sehr schön zum Sehen. Zum Thema Compete-Level noch, das war echt sehr interessant. Wir haben dann am Schluss so eine 3-gegen-3 oder 2-gegen-2-Challenge gemacht und ich habe zwar Profis, die wirklich schon seit 7-8 Jahren in der ersten Liga spielen, die habe ich eingeladen, damit der Marco Rossi wirklich einmal Gegner gehabt hat. Und dann habe ich gleich mal gemerkt, du 2-gegen-1 oder 2-gegen-2 wird zu wenig sein. Ich lasse den Marco allein spielen gegen diese 2 Profis, die unter anderem auch schon im Nationalteam gespielt haben. Und ich würde sagen, ein normaler Spieler, der würde sagen, du, ja, was soll ich jetzt da? Ich meine, ich kann eigentlich nur gut ausschauen, weil gewinnen kann ich da an und für sich nichts und verlieren auch nicht. Der Marco denkt dort anders. Dem ist es wurscht, ob er gegen 3 spielt, gegen 1, gegen 2. Für den war das keine Option, dieses Small Area Game zu verlieren. Und so ist er aufgetreten. Und da hat er wirklich gegen diese 2 Profis und auch zukünftigen Nationalteamspieler, hat er so gut agiert, dass die manchmal wirklich keine Scheiben gesehen hat. Und sobald er sie verloren hat, dann hat er das persönlich genommen. Das hat 5 Sekunden gedauert, dann hat er die Scheiben wieder gehabt. Das war schon extrem interessant zu sehen, was er für ein Compete-Level hat. Und da kommen wir immer wieder zu einem ganz großen Faktor, zu einem Skill. und zwar Life Skill, das ist Grit. Das heißt, der Biss, den er an den Tag legt, das Durchhaltevermögen, die Durchschlagskraft. Er setzt sich ein Ziel und das erreicht er. Da gibt's kein rechts, kein links. Es war für mich extrem interessant zu sehen, dass in der Sommerzeit, wo wirklich auch, wo man vielleicht einmal runterkommen muss, das hat's für einen Marco nicht gegeben.
Große Worte eines auch großen Spielers und mittlerweile auch Trainers. Wo viel drinsteckt, er hat ein extremes Compete-Level angesprochen, Grit, den Biss. Wie wichtig waren diese Komponenten, um gerade jetzt dieses letzte Jahr oder vor allem das letzte halbe Jahr auch durchstehen zu können?
Aber es war sehr wichtig für mich. Also der Grit und einfach das Compete-Level habe ich einfach immer von meinem Papa gehabt, eigentlich schon seit früher. Ich wollte eigentlich nie verlieren, egal in welcher Situation. Es war nie beim Eishockey, es konnte auch beim Fußball sein oder beim Mensch, ärgere dich nicht. Das war wirklich... Ich wollte eigentlich immer überall gewinnen und ich hasse Verlieren, also Verlieren gibt's bei mir nicht oder so zu sagen, okay, heute ist nur ein Spaßtraining, ich war eigentlich nie der Typ davon, wo ich sage, okay, heute Spaßtraining, jetzt kann man es ein bisschen lockern, und für mich gab das nie, und ich wollte immer der beste Marco Rossi sein, jeden Tag und immer noch besser sein, und ich wollte mich immer mit dem Besten messen, egal wie alt die sind oder egal wie groß oder wie viel stärker die sind, das war für mich immer egal. Ich wollte immer zeigen, wie stark ich bin oder wie hoch mein Compete-Level ist, weil wenn du verlierst, dann verlierst du, aber du kannst nie dein Compete-Level so wirklich hergeben. Also wenn du maximal rausgibst, wirst du immer besser, und wenn du nie 100% gibst, dann wirst du eigentlich nie wirklich, oder wirst schon vielleicht etwa besser, aber wirst nie wirklich die großen Schritte machen. Und für mich war eigentlich immer wichtig, dass ich immer 100% gebe, und dann verliere ich auch gerne. Aber wenn ich verliere mit 90%, dann rege ich mich hinterher immer auf. Also ich glaube, das ist selbstverständlich. Darum war eigentlich für mich schon immer als kleines Kind schon der Wille da. Und einfach, dass ich immer gesagt habe zu mir selber, okay, ich gebe immer 100%, egal gegen wen oder sonst sowas, ja.
Spannende Sache, die Markus Peintner angesprochen hat, ist, mit welch gutem Beispiel du auch vorangegangen bist, dass du für viele andere ein Vorbild auch warst in der Herangehensweise beim Training, bei Drills, bei Übungen. Gab es einen Punkt, wo du dir gedacht hast oder dieser Vorbildrolle bewusst warst? Hoppla, ich werde jetzt beobachtet und von manchen wirklich als Vorbild wahrgenommen?
Also sicher hast du immer den Gedanken, wenn manche vorm Training herkommen, fragen nach einem Autogramm oder Foto. Aber sonst eigentlich auf dem Eis probiere ich immer, also ich auch neben dem Eis probiere ich immer auf dem Augenlevel zu sein. Also ich probiere nie, jemand von oben nach unten schauen und mit ihm so umzugehen. Also für mich sind immer alle gleich, alle so wie ich. Und ich probiere genau denen zu helfen, wie ich. Ich weiß noch genau, als ich jung war und jemand hat mir geholfen. Das war für mich immer so, ich habe es immer so wertgeschätzt. Ich war immer so dankbar für die Tipps, egal ob es Kleinigkeiten sind, aber oft sind Kleinigkeiten, die enorm wichtig sind. Und so denke ich und probiere einfach den Kleinen auch vieles helfen oder einfach viele Tipps zu geben.
Nimm uns mal mit in den Restart, wenn man so will, beim Training. Du hast 5 Monate oder 5,5 Monate nichts machen dürfen. Der Körper, der vorher wahrscheinlich so eine Art Ferrari in Top-Zustand war, war wahrscheinlich nicht mehr ganz dort. Was waren so die ersten Fokuspunkte in deinem Training?
Also ich habe wirklich einen sehr guten Personal Coach, mit dem ich jetzt schon seit 3 Jahren trainiere, mit dem Max Cavada. Und für mich war eigentlich erstmal wichtig, okay, was stimmt momentan mit mir nicht oder wo sind noch Sachen, wo ich einfach besser machen muss. Weil wenn man 5,5 Monate nichts machen kann, dann sind viele oder alle Sachen eigentlich nicht auf dem selben Level wie davor. Und dann hat man einfach mal geschaut, okay, wo sind die Punkte? Sicher waren Kraftwerte schlechter oder einfach weniger Kraft.
Logisch.
Logisch, auf jeden Fall. Und da haben wir einfach geschaut, wie viele habe ich verloren, und da haben wir einfach Geduld gehabt und haben gesagt, okay, jetzt schauen wir mal, wie lange es geht, wieder auf dem Level zu sein. Und überraschenderweise in dieser Zeit, 5,5 Monate, ich habe davor immer ein bisschen etwas in der Hüfte gespürt oder beim Knie etwas, und in dieser Zeit war eigentlich komplett alles weg, ich war komplett offen, in der Zeit war ich auch vegan, und nach vegan war ich einfach viel beweglicher und ich habe es einfach im Training sofort gespürt. Ich war einfach viel erholsamer wegen der langen Pause. Und jetzt verstehe ich auch immer, warum die Trainer immer sagen, Rest is a weapon. Das verstehe ich eigentlich erst seitdem, als ich die 5,5 Monaten wirklich nichts gemacht habe. Und dann beim Training, ich habe gemerkt, okay, jetzt momentan, jetzt gerade bin ich besser, im besseren Zustand wie letztes Jahr. Aber es, nach 3-4 Wochen habe ich ja okay, schon gesagt, okay, jetzt bin ich schon in vielen Sachen besser. Aber es war noch nicht zu dem Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, okay, ich bin jetzt schon überall besser. Es war in vielen Bereichen war ich schon besser, aber noch nicht überall. Und dann nach dem 5-Wochen-Camp in Lustenau, als ich da jeden Tag am Eis war, dann in der Mitte vom Camp habe ich schon gesagt zu mir selber, okay, jetzt bin ich schon auf einem besseren Level wieder vor und dann sowieso nach 5 Wochen sowieso.
Musik für die Ohren der österreichischen Eishockey-Fans und dann wahrscheinlich auch in Übersee für die Fans der Minnesota Wild. Aber weil du auch dieses Camp ansprichst und auch davor schon, du hast mit vielen verschiedenen Skills-Coaches gearbeitet. Was war da für dich vielleicht das Wichtigste? War es die Summe an Einzelteilen oder Skating, Shooting, Mischung? Worauf hast du versucht zu achten, gerade mit diesen Skill-Coaches?
Also am Anfang, also es war der Dylan Stanley hier und der Rob Schramp und Steven Bernstein. Also wir haben einfach mal erste Woche mal geschaut, dass einfach die Kleinigkeiten wieder da sind im Eislaufen, dass, oder im Stickcanning, im Schuss, dass ich einfach nicht mehr so rostig bin, weil wenn man lange nicht auf dem Eis ist, dann sind immer gewisse Sachen oder bei der Technik stimmt nicht alles und man fühlt sich ein bisschen nicht so geschmeidig und es braucht einfach Zeit. Und aber umso länger es gegangen ist, das Camp, also schon seit der Woche haben wir eigentlich immer schon angefangen, mit der Intensität wirklich raufzugehen, weil das war für uns oder für mich sehr interessant, in was für eine Intensität ich reingehen kann und wann werde ich eigentlich müde oder sonst noch was, weil wir haben noch viele Werte vom letzten Jahr, dass man uns einfach sehr viel vergleichen kann. Und aber es war eigentlich, wie gesagt, es war eigentlich alles sehr positiv. Ich bin eigentlich noch besser mit der Intensität umgegangen. Einfach wegen auch, oder der große Urteil war wegen der Pause nach 5,5 Monaten. Und also jetzt fühle ich mich wirklich sehr, sehr, sehr gut. Und ich freue mich jetzt auch schon auf die Olympia-Quali.
Es ist ein Audio-Only-Podcast. Das bedeutet, man kann Marco Rossi nur hören, leider nicht sehen. Aber nachdem es viele Hörerinnen und Hörer gibt, die natürlich dann auch in Hobbymannschaften unterwegs sind, sich dann fragen, wie trainiert denn ein angehender Star wie Marco Rossi? Was sind da so Drills, die ihm Spaß machen und ihn weiterbringen? Hast du irgendeine Übung, die jetzt Hörerinnen und Hörer dann vielleicht im nächsten Eistraining mal nachmachen? Oder eine Übung, die dir besonders viel bringt oder Spaß bereitet?
Also Sachen, wo ich immer schon als kleines Kind gemacht habe, sind eigentlich immer viel links, rechts in der Ecke, wenn man immer die Scheibe abdeckt vom Gegner. Das ist ja eigentlich auch meine Stärke, aber ich sage immer zu mir selber, die Stärke will ich noch stärker machen. Und das sind so Drills, wo ich sehr gerne mache. Einfach, muss ich mir vorstellen, jemand läuft dir hinterher und du probierst ihn immer auszuweichen, links, rechts. Und umso besser du auf der Kufen bist, umso sicherer fühlst du dich und umso mehr Selbstvertrauen bekommst du. Und dann wirst du eigentlich viel mehr im instinktiven Handeln, auch im Spiel. Und dann musst du nicht mehr überlegen, okay, jetzt laufe ich so und dann mache ich diesen Move und dann diesen Move. Es kommt dann alles automatisch, umso sicherer du dich fühlst.
Es ist in diesem Podcast natürlich gang und gäbe, Geschichten nicht nur von Trainern und Beobachtern, sondern auch von langjährigen Weggefährten mit einfließen zu lassen. Und weil wir es angesprochen haben, das Interview wird zwar auf Hochdeutsch geführt, aber das Vorarlbergerische kann ich so manchen Hörerinnen und Hörern nicht ganz ersparen. Es hat mich eine Geschichte erreicht von einem langjährigen Weggefährten, Felix Beck, seines Zeichens, Torwart beim EC Bregenzer Wald und Kooperationsspieler bei den Dornbirner Bulldogs. Auch lustig, dass ein Torwart einer deiner besten Freunde ist, und habe ihm völlig frei die Themenwahl überlassen, was er denn so über Marco Rossi erzählen möchte, mit dem kleinen Augenzwinkerer, ihn ein klein wenig aus der Reserve zu locken. Er hat mir zwei Geschichten geliefert. Die erste von zwei möchte ich jetzt mit dir kurz anhören.
Heile Martin, heile Zuhörer, da ist der Felix. Da ich den Marco schon länger kenne, eigentlich hat der Martin gefragt, ob ich da ein, zwei lustige Geschichten hätte über Marco, wo wir zusammen erlebt haben. Und ich würde das sehr gerne machen, habe ich ihm gesehen. Und ja, ist mir sogar eine Freude, das zu machen. Wir waren, glaube ich, 12, 13. Und wir waren gern da in Rankühl am Bifang bei der Volksschule am Fußballspieler. Und sind wir reingefahren. Wir sind immer mit der Räder reingefahren. Und dann, wenn wir reingefahren, gerade dort, haben wir gesehen, dass die so direkt vor dem Spielplatz eigentlich so neue Pföste reingemacht haben. Und dann ist ein kleines Kind, ich weiß nicht, so um die 6, 7 war es, glaube ich, ist halt mit dem Fahrrad oder mit dem Scooter, was das war, ist halt geradeaus reingefahren und wir haben uns das Lachen ein bisschen verheben müssen, aber haben dann auch darüber geredet und lachen müssen. Und er hat dann nur in der Art gesagt, das musst du doch sehen, obwohl sie neu sind, das, die kannst du doch nicht übersehen. Und eine Woche später fahren wir an, oder bin auch beim Zurückfahren, nimmt er kurz Handy in die Hand und fährt los. Und ich bin hinter ihm gewesen und er ist halt ungewohnt gewesen, weil normal bist du halt immer einfach geradeaus durchgefahren. Und er ist halt, hat das Handy in der Hand, schaut aufs Handy und fährt los und fährt eigentlich oh, genau gleich wie das Kind, geradeaus in dem Vorstehen. Und hat mich halt umgeflogen und ja, das habe ich ihm sehr lang vorgeworfen. Wir haben sehr lang, haben es lustig gehabt und ich habe noch viel aufziehen können auf das. Ja, das ist einfach eine Geschichte, wo es immer in Erinnerung bleibt.
Du hast sofort gewusst, um was es geht. Das der Grinser von Ohr zu Ohr. Wie viel schwieriger ist es denn geworden, von 12, 13 zu jetzt dich aufzuziehen, dich zu ärgern? Oder ist es leichter geworden?
Nein, gar nicht. Also wir lachen immer viel über früher, was eigentlich alles passiert ist mit uns. Also vor allem bei dieser Geschichte. Weil wir waren früher immer beim Bifang, wie er schon erzählt hat, beim Fußballplatz. Wir haben wirklich den ganzen Nachmittag dort verbracht und oft jemand verloren hat, waren wir immer böse oder frustriert auf den anderen. Dann wollten wir einfach nie mit ihm so reden oder sonst noch was zu tun haben. Man ging immer aufs Fahrrad, holt das Handy raus und wollte einfach mit sich selber beschäftigt zu sein. Und ja, also, wie er schon gesagt hat, die Pfosten hat man neu aufgestellt. Und ja, in dem Moment war ich eigentlich so frustriert mit mir selber, dass ich das Spiel verloren habe und habe nur auf das Handy geschaut und dann bin ich direkt in den Pfosten gefahren. Es war nicht lustig, mein Handy ist kaputt gegangen. Und ja, ich hatte nur ein lautes Grinsen hinten und es war mir sehr unangenehm in dem Moment.
Es ist ja so, mit Erfolg, und das ist was nicht mal mehr typisch Österreichisches, stellen sich dann natürlich auch ganz viele neue Freunde ein, aber gerade mit Felix Beck, und da ist auch Yannick Lebe da mit dabei, das ist ein sehr enger und auch langjähriger Freundeskreis. Wie wichtig war gerade auch dieser Teil der, nennen Sie es mal, Familie in dieser für dich so schwierigen Phase?
Sehr viel. Also ich habe meine Freunde, ich habe die engen Leute um mich herum, schon seit ich klein bin. Und umso älter ich geworden und umso besser ich im Eis geworden bin, da sind sehr wenige dazugekommen, wirklich sehr wenige. Und ich schätze einfach die Leute, die in meinem Kreis sind, weil die kennen mich am besten. Die wissen genau, wie ich früher war vom Typ her. Und die haben mich einfach in dieser Zeit am besten, mich unterhalten zu können, weil die wissen einfach, was ich brauche, welche Ablenkung ich brauche und ja.
Du hast es vorher schon angesprochen, du hast dich über dich selber geärgert. Wir haben auch schon von deinem Antrieb gehört, von deinem Biss, von dem Compete-Level. Eine Geschichte, eine weitere von Markus Peintner, die das noch einmal verdeutlicht, würde ich jetzt ganz gerne mit dir anhören, um dann mit dir darüber zu plaudern.
Eine weitere Geschichte zu Marco war recht interessant. Wir haben dort das Trainingslager in Bruck an der Leitha gehabt und wir haben 2-3 Mal am Tag trainiert und währenddessen oder in der Zwischenzeit hat man auch das Bad nebenan besuchen können. Und der Marco ist einfach so getrieben von Wettkämpfen, von gewinnen wollen, dass wir in das Bad gegangen sind und wir sind am ersten Pool vorbeigegangen und ich habe gedacht, jetzt gehen wir zum Platz, legen wir die Sachen hin und dann gehen wir vielleicht ein bisschen schwimmen. Er ist aber beim ersten Pool hat er seine Sohn hingeschmissen und hat gesagt, Bente, wir müssen jetzt zum Platz gehen. Wir gehen jetzt da sofort einer und wer schneller ist. Wir machen jetzt einen Wettkampf. Habe ich gesagt, wie du, das können wir ja später auch noch machen, ist ja kein Problem. Sagt er, na, das machen wir jetzt. Jetzt Wettkampf und ich gewinne gegen die. Und das ist halt so interessant, wie gesagt, wie er positiv getrieben ist, wie er sich immer weiterentwickeln will und dass er einfach ein Gewinner ist.
Auch da wieder große Worte. Das Wichtigste, aber gleich mal vorweg, wer hat den Wettkampf gewonnen?
Boah, ich weiß gar nicht mehr wirklich genau wer, weil wir haben oft Competitions gemacht. Ich sage, hoffentlich habe ich gewonnen. Ah, ich habe gewonnen. Aber es war immer egal was. Wir haben Volleyball gespielt oder sonst was. Und ich wollte immer gewinnen oder jede Situation, wo ich sehen kann, okay, da können wir ein Competition draus machen, wollte ich sofort immer. Und vor allem der Beinz ist auch ein, will er auch immer gewinnen. Das habe ich schon gespürt und dann habe ich ihn genau gefragt, okay, komm, machen wir beim Schwimmen, wer schneller ist und der Verlierer muss was zahlen und ja.
Es ist Talent Evaluation einmal pro Jahr in der NHL und auch in anderen Profiligen natürlich großer Volkssport. Wenn es dem Draft zugeht und wenn es alle könnten, dann wird es überall nur Sieger geben. Aber gerade, dass du als Wettkämpfer, wie dich Markus Peintner auch bezeichnet, und dass das so tief in dir drinnen ist, glaubst du, dass das eines der Erfolgsrezepte war, um auf First Round Draft Pick zu werden? Oder siehst du es ganz anders?
Nein, ich sehe es genau gleich so, weil in dem Level, auf dem hohen Level sind alle talentiert. Also da kann sich sagen, der hat mehr Talent und der ist so besser wie du. Da ist so eine dünne Luft oben und jeder hat so viel Talent, da kommen nur noch die letzten paar Prozent, da kommen drauf an. Und das sieht man noch, der letzte Wille. Wer kann einfach das letzte noch mehr geben wie der andere und wer will es noch mehr? Und das sind wirklich die letzten paar Prozent und da muss man weniger Typ sein. Da kann sich sagen, ich lebe vom Talent, von dem Talent wirst du nicht mehr da überleben. Und das ist einfach das, was ich oder warum ich so hochgedraftet geworden bin, weil ich einfach nie verlieren will. Ich compete immer auf dem höchsten Level und egal in welchem Zustand ich bin, ich probiere immer zu gewinnen, egal wo, egal wann, egal wie.
Dieses Competen werden wir eingehen in einer ganz kurzen Pause. Seid ihr schon mal umgezogen? Ich denke, die meisten von euch werden das schon das eine oder andere Mal erlebt haben. Ich persönlich hasse Umziehen. Ich kann mich noch gut erinnern, wie ich beim letzten Umzug vor ein paar Jahren so viele Dinge zu organisieren hatte, dass ich dabei fast auf eins der wichtigsten Dinge vergessen hätte. Die Versicherungen. Hätte ich damals die Clark-App gehabt, dann wären alle meine Versicherungsverträge in nur einer App am Handy gewesen. So aber habe ich damals erst alles mühsamst zusammensuchen müssen und dann jeweils ummelden oder kündigen. Verbessere jetzt auch du deine Versicherungssituation. Kostenfrei mit der Clark-App. Mit der Clark-App beseitigst du dein Versicherungschaos, managst alles am Handy, hast den vollen Überblick und sparst auch noch jede Menge Zettelwerk. Außerdem empfiehlt dir Clark regelmäßig günstigere Versicherungen und hilft dir so beim Geldsparen. Dem nicht genug, jeder Hörerin und jedem Hörer von Hockey O'Clock mit Martin Pfanner winkt ein Amazon-Gutschein von bis zu 30 Euro. Einfach die Clark-App runterladen, in Österreich auf goclark.at, in Deutschland auf clark.de und bei der Registrierung den Gutscheincode HOCKEY verwenden. In Österreich goclark.at, in Deutschland clark.de und der Gutscheincode HOCKEY, ganz wichtig. Bei einer in die App hochgeladenen Versicherung bekommst du einen 15-Euro-Gutschein, bei zwei Versicherungen sind es sogar 30 Euro. Ihr müsst keine neuen Versicherungen abschließen, einfach nur bestehende hochladen und gleich profitieren. Die Teilnahmebedingungen findet ihr in den Shownotes dieses Podcasts. Clark, dein digitaler Versicherungsmanager. Zurück bei Hockey O'Clock mit Martin Pfanner, zurück mit NHL First Round Draft Pick Marco Rossi. Marco, wir haben im ersten Teil schon ein wenig über das letzte Jahr gesprochen, möchte jetzt ein wenig mit dir vorausblicken. Wie war es denn in dieser langen Zeit der Rekonvaleszenz mit Minnesota im Austausch zu bleiben? Gab es da wöchentliche Updates, monatliche, tägliche? Wie muss man sich das vorstellen?
Also als ich dort war, war eigentlich der Kontakt jeden Tag, weil ich auch dort in der Eishalle jeden Tag war. Aber dann danach, als ich nach Hause geflogen bin, war der Kontakt vielleicht alle zwei Wochen, weil sie waren genau mitten in den Playoffs. Und da habe ich es auch als mehr als 100% verstanden, dass sie Abstand brauchen oder dass sie einfach voller Fokus auf die Playoffs haben. Aber dann danach war der Kontakt wöchentlich mindestens einmal. Und die wollten eigentlich immer über ein regelmäßiges Update von mir hören, wie es mir geht beim Training, was die Stärken momentan sind, die Schwächen, wo der Fokus liegt und die haben auch sehr viel Kontakt gehabt mit meinem Personal Coach oder mit meinen Skills Coaches und die wollten auch Sachen wissen von ihnen über mich.
Als du in den USA warst, als du in Minnesota warst, als du auch die Spiele beobachtet hast und dann im Lockerroom warst, gab es da Spieler, mit denen du gleich in den Austausch gekommen bist oder war das erstmal so, wie man sich prototypisch vorstellt, dass der Kapitän Jared Spurgeon dich unter die Fittiche nimmt oder zumindest mal die erste Ansprache an dich hält?
Der Jared Spurgeon habe ich nach dem Spiel ab und zu mal gesprochen oder mit dem Goalie Alex Dellock, der hat mich immer abgeholt von zu Hause und hat mich dann zur Eishalle gebracht. Also ich habe eigentlich mit sehr vielen Kontakt gehabt oder eigentlich mit allen und habe einfach von jedem Spiel einfach ein paar Sachen wissen wollen, einfach was die großen Unterschiede sind von Juniorenbereich zur NHL oder was einfach der Unterschied ist in der NHL zu gewissen Ligen und was es eigentlich jemand ausmacht, eigentlich fix im Kader zu sein. Und ja, also ich wollte einfach viele Kleinigkeiten hören.
Jetzt ist es natürlich noch weit dorthin oder ein weiter Weg dorthin und es kann natürlich auch viel passieren, wobei wir alle hoffen, dass es nicht passiert, aber wenn du irgendwie so daran denkst, wie es denn sein könnte, zum ersten Mal Schritte auf NHL-Eis zu tätigen. Was geht da durch den Kopf? Ist das was, das du an dich ranlässt oder ist es wirklich so dieses von Tag zu Tag, von Training zu Training?
Also auf jeden Fall Tag zu Tag. Also für mich ist es erstmal die Olympic-Quali vor mir. Ich probiere da einfach so viel Spielpraxis zu sammeln, wie es geht, weil das wird mir sehr viel helfen dann fürs Camp. Dann im Camp probiere ich mich einfach durchzusetzen, dass ich dann fix in der Mannschaft bin. Aber ich will jetzt nicht denken, okay, jetzt bin ich schon fix in der Mannschaft, weil ich weiß, es ist immer noch ein sehr langer Weg oder ein sehr harter Weg und dass es nicht einfach wird. Aber der erste Fokus ist erstmal auf die Olympia-Quali.
Erste Schritte, vorher schon angesprochen, glaube ich, ein ganz gutes Thema zu ersten Schritten deiner Wenigkeit, allerdings auf einem etwas niedrigeren Niveau. Davon berichtet uns dein langjähriger Weggefährte und guter Freund Felix Beck.
Die zweite Geschichte, was ich gerne erzählen würde, ist am Eislaufplatz in Rankwil passiert. Wir waren schon eine kleine Zeit her, 9, 10 waren wir circa. Marco hat neue Eislaufschuhe gekriegt und die wollten wir gleich probieren gehen. Am Rankwil-Eislaufplatz haben wir dann gesehen, wir mit Sorgen den allen, die am Eis oben sind, wie man Eis läuft und gehen Vollgas. Auf alle Fälle laufen wir Richtung Eisfläche, die Eismaschine gerade runtergekommen und dann stürmen wir normal alle aufs Eis. Und wir haben dann aber ein bisschen gewartet und gesehen, jetzt lassen wir da ein bisschen umeinander fahren und dann gehen wir Vollgas. Auf alle Fälle bin ich zuerst aufs Eis gegangen und höre dann nur eigentlich und sehe im Augenwinkel ein bisschen, wie der Marco die Eislaufschuhe schon noch auf der Schlittschuh hat und steigt aufs Eis und dann hat es ihn halt auf den Arsch gehauen. Und es haben halt viele hergeschaut und das hat dann laut gemacht und das war eine Zeit lang sehr laut und hat dann immer auf seinen Eislaufschuh geschaut, wenn wir auf eine Eisfläche gegangen sind, wo Leute oben gewesen sind. Aber das ist schon eine Erinnerung, wo er immer bleibt, weil so schnell wird er das nun vergessen.
Auch während die Geschichte abgespielt worden ist, ein breites Grinsen auf deinem Gesicht. Wie häufig gibt's noch den Check, ob die Schoner auch wirklich weg sind?
Seitdem immer.
Weil er die Anfänge auch in Rankweil angesprochen hat. Was ist im Rankweiler Grundwasser, dass es mit dir und jetzt auch Vinzenz Rohrer so viel hochklassiges Eishockey-Talent gibt?
Gute Frage. Also den Vinz, den kenne ich jetzt schon seit sehr langer Zeit. Also ich kenne ihn schon seit ich 5 bin und ich habe eigentlich ihn immer schon gesehen und ich wusste immer, dass er sehr viel Talent hatte. Wir haben auch viel früher Zeit verbracht in der Freizeit und jetzt auch in Lustenau habe ich ihn 5 Wochen auf dem Eis gesehen, also er war 2 Wochen da. Und ja, du siehst einfach das Talent an ihm und wie er sich gibt auf dem Eis und ich bin sehr positiv überrascht gewesen von ihm und ich glaube, oder ich kann ihm viel zutrauen in Kanada. Aber er muss den Schritt machen und wenn er 100% bereit ist, dann wird er sich gut präsentieren.
Ist auch bei deiner ehemaligen Ontario Hockey League Organisation gelandet, den Ottawa 67s, wünschen ihm natürlich auf diesem Weg auch alles Gute, dass er sich dort unter Neo-Head Coach Dave Cameron, Ex-Spuse Wiener Capitals, etablieren kann. Kommen wir ganz kurz zu den Minnesota Wild. Du hast schon ein wenig beschrieben, wie du Kontakt mit der Organisation auch gehalten hast. Als du dort warst, wirst du denn... Oder war dir klar, bei dieser Mannschaft könnte es sich um eine Playoff-Truppe handeln?
Als ich dann das Klima in der Kabine hörte, auf jeden Fall. Also ich habe gesehen, wie die umgegangen sind miteinander, einfach was das Ziel war, was das Motto war in der Kabine, und einfach, die hatten alle das gleiche Ziel und sie haben es wirklich sehr, sehr gut umgesetzt, auch auf die Meistern. Und du hast es einfach gesehen, wie sie sich einfach füreinander gekämpft haben. Und also so war es für mich eigentlich gar keine Überraschung. Sie haben es sehr verdient.
Gab nicht viele Experten, die den Wild vor der Saison die Playoff-Quali zugetraut haben. Dan Everson als Head Coach hat das möglich gemacht. Was ist er für ein Typ? Was waren so deine Eindrücke von ihm?
Er hat sehr viele Emotionen. Er ist sehr intens auf der Spielerbank. Er geht sehr hart um mit den Spielern, aber ich finde, das ist genau das Richtige, was man haben muss als Coach. Egal wer er coacht, egal wer vor ihm ist, er redet mit ihm, egal. Also wie gesagt, er geht mit jedem Spieler gleich um. Das ist einfach der Charakter vom Trainer, auch wie er mit den Spielern umgeht, ist einfach so viel Bedeutung hat etwas, wenn ein Trainer jeden gleich behandelt. Und das ist wirklich egal, wie du heißt. Und er will einfach jeden Spieler das maximal herauszuholen. Und das siehst du auch auf dem Eis dann, wie jeder für ihn kämpft auf dem Eis.
Jetzt geht's, bevor es nach Minnesota zu den Wild geht, erstmal in Richtung Olympia-Quali. Es werden für dich die ersten Bewerbsspiele seit der U20-Weltmeisterschaft in Edmonton sein. Wie wichtig ist es dann auch wirklich wieder diese Game-Action zu bekommen?
Sehr wichtig. Also die ganze Spielpraxis hatte ich jetzt sehr lange nicht mehr. Das letzte war im 1. Jänner oder 31. Dezember. Und also ja, die Spielpraxis fehlt mir momentan und die 5 Spiele, die ich dann dort haben werde, wird es mir sehr, sehr viel helfen, dann auch für das Camp dann.
Bei der Olympia-Quali geht es gegen die Slowakei, gegen Weißrussland und gegen Polen. Nur der Gruppensieger fährt tatsächlich nach Peking 2022. Was glaubst du? Und das ist natürlich vor Camp und dergleichen schwer zu sagen, ist für das ÖRV-Nationalteam möglich?
Also ich bin immer positiv von mir selber auch und ich sage immer, dass wir es schaffen können. Aber man weiß, dass man halt 2 Top-Gegner schlagen muss, die Slowakei und die Weißrussen. Und dann darf man halt auch nicht die Polen, also darf man ja auch nicht unterschätzen. Es ist wirklich, jedes Spiel ist einfach, es geht einfach um alles, um jedes Spiel. Und man muss einfach da sein. Man kann nicht sagen, okay, das Spiel haben wir verschlafen oder sonst noch was. Du musst auf den Punkt einfach bereit sein. Und wenn wir das sind, dann kann alles passieren.
Ich möchte ganz am Ende unseres Gesprächs noch auf 2 Dinge eingehen, natürlich nicht ohne davor noch darauf hinzuweisen, die NHL-Saison hoffentlich auch mit viel Marco Rossi-Inhalten lässt sich natürlich dann auch wieder auf Puls 24 verfolgen. Ein kleines, aber feines Detail, als das Schedule rausgekommen ist, war, dass der Winter Classic in der kommenden Saison am Neujahrstag ausgerechnet in Minnesota stattfinden wird. Also das gehört, also es ist dir durch den Kopf gegangen.
Ich habe mich sehr gefreut. Und das macht mich einfach noch hungriger, die Mannschaft zu schaffen, weil es ist einfach ein sehr cooles Feeling oder das ist einfach ein Erlebnis, das man vielleicht erst oder nur einmal haben kann in der ganzen NHL-Karriere. Und es gibt viele Spieler, die haben so eine Erfahrung nie gehabt. Und das ist sicher sehr lustig, so etwas zu erleben. Also ich gebe alles, dass ich die Mannschaft schaffe.
Ich habe schon angesprochen, es kann noch wahnsinnig viel passieren und das ist jetzt Kaffeesud lesen auf ganz hohem Niveau, aber möchte die Frage am Abschluss trotzdem stellen. Was muss passieren, dass du heute in einem Jahr, falls wir uns dann auch hier in Rankweil wiedersehen dürfen, sagen wirst, es war eine gute Saison, es war ein gutes Jahr?
Also erstmal, wenn ich die NHL-Mannschaft fix schaffe und wenn ich fix im Kader bin, wenn ich mich komplett durchgesetzt habe und wenn ich dann einfach schon eine wichtige Rolle spiele, also Powerplay, Unterzahl und einfach solche Sachen, die sind für mich sehr wichtig. Und wenn ich das schaffe, dann bin ich sehr glücklich von mir.
Du hast zehntausende Daumenpaare, nicht nur in Österreich, sondern quer über den Erdball verteilt, die dir aufs Heftigste die Daumen drücken werden. Freue mich sehr, dass du so lange, so ausführlich Zeit genommen hast und glaube, darf ich jetzt schon verraten, es wird mit an sicher grenzender Wahrscheinlichkeit nicht dein letzter Auftritt bei Hockey Clock mit Martin Pfanner gewesen sein.
Danke vielmal.
Das war also Marco Rossi und das war auch schon wieder Episode 54 von Hockey O'Clock mit Martin Pfanner. Es gibt auch kommende Woche wieder einen neuen Podcast. Dort dann wieder die große Karriere-Rückschau von und mit Reinhard Diewis im 4. Teil mit dem ÖRV-Jahrhundert-Goalie und dem ersten österreichischen NHLer widmen wir uns seiner bewegten Zeit
bei Red Bull Salzburg. Heute in 2 Wochen gibt es dann eine weitere, in Anführungszeichen, reguläre Episode von Hockey O'Clock mit Martin Pfanner. Dort dann mit einem guten alten Bekannten. Hockey.